Gesetze, das ist ein Gesetzestext. Und dann gibt es noch einen Schluss mit Fluch und Segen. Genauso wie bei Mose, da gab es einen Prolog, eine Einleitung, dann wurden die Gesetze dargelegt und dann gab es noch zum Schluss Fluch und Segen, ein Nachwort. Und die Bergpredigt nenne ich deshalb nicht gerne Bergpredigt, weil es eben nicht eine Predigt in dem Sinne ist, sondern Jesus gibt hier das Grundgesetz seines messianischen Reiches. Er sammelt ein Volk, Nachfolger. Jedes Reich hat Citizens, also Bürger, Bürger dieses Reiches. Er selbst ist der König. Sein Reich ist über die ganze Erde verteilt. Und es beginnt in den Herzen der Menschen. Und das macht er durch den Geist Gottes. Das ist was ganz Geniales, was er da macht. Aber es wird auch ein Tag kommen, wo es auch ein sichtbares Reich gibt, wenn Jesus wiederkommt. Und auf dem Weg dahin gibt er uns eben so ein Grundgesetz. Und davon möchte ich heute mit euch den Schluss besprechen. Nochmal kurz als Zusammenfassung, was haben wir bisher gehört? Jesus fing an, also das ist Matthäus Kapitel 5, 6, 7. Da haben wir jetzt, ich glaube, weiß nicht, 2 Jahre oder was, habe ich dann immer wieder mal drüber gesprochen oder 3 Jahre, keine Ahnung. Aber das ist ein Gesamttext. Eigentlich muss man den als Ganzes verstehen. So, es fängt so an, dass Jesus sagt, er setzt sich, öffnet seinen Mund, er fängt an, sie zu lehren, seine Jünger sind um ihn herum und dann sagt er, glückselig sind die Armen im Geist. Ihnen gehört das Königreich des Himmels, das messianische Reich. Für wen ist es? Für die Armen im Geist. Glückselig die Weinenden. Sie werden getröstet werden. Und so geht das dann weiter. Ihr werdet Schwierigkeiten bekommen, sagt er, aber ihr seid das Salz der Erde. Ihr seid das Licht der Welt. Aber denkt nicht, ich wäre gekommen, Gesetz oder Propheten aufzulösen. Gesetz oder Propheten? Das ist der Ausdruck für das Alte Testament damals. Gab noch kein Neues. Ich bin nicht gekommen, es aufzulösen. Ich will es erfüllen. Und das wird er tun durch den Geist Gottes, sonst würde das nicht gehen. Aber, sagt er, wenn eure Gerechtigkeit nicht weit besser ist als die der Pharisäer und Schriftgelehrten, die wollten ja auch Gott dienen, wollten alles richtig machen, dann kommt ihr mit Sicherheit überhaupt nicht hinein in das Königreich des Himmels. So, das war die Einleitung. Und dann erklärt er, worauf kommt es ihm an? Du sollst nicht töten. Was heißt das? Das fängt damit an, Menschen nicht verächtlich zu behandeln. Wenn du das gemacht hast, und das passiert uns allen, was hast du zu tun? Du sollst nicht Ehe brechen. Wenn das aber passiert, das läuft dir wie die Augen, was sollst du tun? Wie sollst du dein Wort halten? Wie sollst du zur Wahrheit stehen? Wie gehst du mit Menschen um, die schwierig sind? Du musst die zweite Meile gehen. Was machst du mit Menschen, die dir feindlich gegenübertreten? Liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen. Und deine Gerechtigkeit, wie du Gott gefallen willst, du darfst das nicht tun, um die Menschen zu beeindrucken. Deine Spenden, deine Gebete, dein Fasten, tu das zwischen dir und dem Vater. Geht keinem was an. Und Gott wird es dir belohnen. Du darfst dir keine Schätze auf Erden sammeln. Du musst dir Schätze im Himmel sammeln. Du musst das Reich Gottes als oberste Priorität setzen. Und du darfst nicht richten, tu das nicht. Du sprichst dir damit selbst das Gericht, sondern schau, wo du die Dinge in deinem eigenen Leben findest. Und dann hat er noch gesagt, als letztes haben wir davon gehört, du musst beten, du musst suchen, du musst anklopfen. Das sind Grundprinzipien, tu das. Das sind die Gebote, die wir gehört haben. So, was heißt das jetzt? Problem ist, dass wir bei den Geboten Jesu oft nur etwas Grundsätzliches lernen. Worauf kommt es ihm an? Was ist das mit dem Herzen? Aber er sagt nicht im Einzelnen, mach das so oder so oder so. Ja, wie gehe ich die zweite Meile? Wie macht man das? Reiß dein Auge aus. Wie macht man das? Ja, sich mit seinen Gegner zu versöhnen. Das sagt Jesus alles nicht. Und deshalb setzt er jetzt noch etwas hinterher. Und damit fangen wir an. Ich lese zunächst mal den Text. Und dann sprechen wir das Stück für Stück durch. Ich hoffe, dass wir das schaffen heute. Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen. Also das ist jetzt Matthäus Kapitel 7 ab Vers 12. Alles nun, was ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, genauso müsst auch ihr es ihnen tun. Genau das ist nämlich das Gesetz und die Propheten. Geht hinein durch das enge Tor, denn breit und bequem ist der Weg, der in die Zerstörung, in den Verlust führt. Und viele sind es, die auf ihm hineingehen. Wie eng ist das Tor und wie bedrängt ist der Weg, der in das Leben führt. Und wenige sind es, die ihn finden. Ihr müsst euch hüten vor den falschen Propheten. Solche, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig, aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Erntet man etwa Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Demnach bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber der faule Baum bringt böse Früchte. Ein guter Baum kann keine bösen Früchte bringen, noch ein fauler Baum gute Früchte bringen. Jeder Baum, der keine gute Frucht bringt, wird abgehauen, ins Feuer geworfen. Das heißt also, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Königreich des Himmels hineingehen, sondern der, der den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden zu mir sagen an jenem Tag, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet und in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunder getan? Aber dann werde ich ihnen bezeugen, ich habe euch noch nie gekannt. Ihr müsst weggehen von mir, Täter der Gesetzlosigkeit. Jeder also, wer auch immer diese Worte von mir hört und sie tut, wird mit einem klugen Mann verglichen werden, der sein Haus auf den Fels baute. Der Regen fiel herab, die Ströme kamen, die Winde wehten, sie stürmten gegen jenes Haus. Und doch stürzte es nicht ein, denn es war auf Felsen gegründet. Und jeder, der diese Worte von mir hört und sie nicht tut, wird einem dummen Menschen verglichen werden, der sein Haus auf den Sand baute. Dann kam der Regen, der Strom stieg, die Winde gingen runter, stürmten auf das Haus und es stürzte ein. Und sein Einsturz war gewaltig. Das ist der Schluss. Schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Die Botschaft für heute hat so einen Titel, habe ich ihr gegeben, Wegweiser ins Leben. Das hört sich ziemlich bedrohlich an. Das ist auch das, was wir bei Mose finden, Fluch und Segen am Ende. Ja? Fluch und Segen. Tu, was gesagt ist, weil es Konsequenzen hat. Aber es ist ein Wegweiser ins Leben. Und Jesus gibt uns da ganz wichtige Ausrichtung, damit wir auf diesem Weg gehen können. Das Allerwichtigste, was wir da schon mal brauchen, ist der Geist Gottes. Ohne den wird es nicht gehen. Denn das Tun des Willens Gottes ist nicht, dass man ein Programm abarbeitet oder ein Regelwerk erfüllt. Das ist die Gesetzlichkeit, die wir von Pharisäern und Schriftgelehrten kommen. Das ist nicht das, was Jesus meint. Deshalb macht er diese Erneuerung von innen, ein neues Herz, ein neuer Geist. Und der muss uns erfüllen, damit wir lernen, mit ihm Schritt zu halten und auf diesem Weg voranzugehen. Das hat also ganz viel mit Pfingsten zu tun. So, alles nun, Und dieses Wort nun heißt immer folglich. Was folgt aus alledem, was Jesus bisher gesagt hat in seinen Geboten? Alles nun, was immer ihr wollt, dass euch die Menschen tun sollen, genauso müsst ihr auch ihnen tun. So ein Imperativ, nochmal ein zusammenfassendes Gebot. Ihr habt mal von der goldenen Regel gehört. Also kannte ich von meiner Mutter oder meiner Oma. Was du nicht willst, das andere nicht dir tun, das füg auch keinem anderen zu, so ungefähr. Ne? Also es gibt da verschiedene Formen, die goldene Regel. Also, tu nichts Böses, weil du möchtest ja auch nicht, dass Menschen dir was Böses tun. Aber Jesus sagt es anders. Jesus sagt es nicht negativ, also tu nicht das, sondern er sagt es positiv. Und damit unterscheidet sich Jesus grundsätzlich. Er sagt, was du willst, was ihr wollt, was immer ihr wollt, dass Menschen dir tun, wie Menschen dir begegnen sollen, wie sie mit dir reden sollen, wie sie ihr Wort halten sollen, wie sie dich respektieren sollen, wie sie dich lieben sollen, wie sie Geduld haben sollen mit dir, wie sie freundlich mit dir sein sollen, wie sie dir die Wahrheit sagen sollen. Alles das, du weißt und ich weiß, was ich von Menschen erwarte, weiß ich ganz genau. Nämlich immer dann, wenn das nicht passiert, dann fange ich an, mich zu ärgern. Dann weiß ich, ja. Also was ihr wollt, dass Menschen dir tun, genauso müsst ihr es ihnen tun. Das ist etwas Aktives. Die Gesetzlichkeit oder die Gerechtigkeit des gesetzlichen Menschen versucht immer, Probleme zu vermeiden, Sünden zu vermeiden, baut deshalb viele Zäune, tu dies nicht, tu das nicht, tu jenes, tu es. Jesus aber völlig anders. Er sagt, du musst offensiv werden. Ich erwarte von dir nicht, dass du so eine Vermeidungsstrategie hast, so Schutzmechanismen, sondern dass du aktiv wirst. Tu das, was du erwartest. Da bist du selber gefragt. Das hat was mit der Würde des Menschen zu tun. Ist herausfordernd. So, du weißt, was du möchtest? Geh hin, tu das. Tu es den anderen. Und dann fasst er zusammen und sagt, genau das ist das Gesetz und die Propheten. Das hat er doch am Anfang gesagt, ne? Gesetz und die Propheten. Genau das ist das, was das Alte Testament immer schon gesagt hat. Daran merken wir, dieser Vers 12 ist eine Zusammenfassung. Er bringt das nochmal auf einen Punkt. Wenn du nicht weißt, so, wie mache ich das, meinen Nächsten lieben? Wie mache ich das, die zweite Meile zu gehen? Wie mache ich das, mein Wort zu halten? Wie mache ich das, kein Ehebruch, Menschen nicht verächtlich zu behandeln? Wenn du da Fragen hast, hier ist eine Antwort. Was du möchtest, wie andere dich behandeln, mach's genauso. Da hast du es, da weißt du es. Und der Geist Gottes wird es uns lehren. Du weißt das. Das genau ist das Gesetz und die Propheten. Hier hat Jesus also zusammengefasst. So, das ist der Weg, den wir zu gehen haben. Kann man sich gut merken. Jesus spricht ja sehr bildlich, sehr einfach. Also, was du möchtest, dass deine Frau oder dein Partner mit dir begegnet, oder deine Kinder oder deine Eltern, tu dasselbe. Tu es. Es wird zu schwer. Ich möchte lieber, dass die anderen das machen. Das ist leichter, ne? Jakob hat mal vor einer Zeit hier gepredigt, nicht mit dem Finger zeigen, sondern die Hand reichen. Ja, mit der Tamar. Genau das ist das. Wunderbar. Unser Herr hat eine Lehre, eine Gebote, es sind Gebote, die finde ich einfach, die sind toll. Die führen ins Leben. Und jetzt gibt er uns etwas mit auf dem Weg. Und das Erste, was er sagt, ist, geht hinein durch das enge Tor. Hineingehen? Wo hineingehen? Na, hineingehen in das Königreich, in sein Reich hineingehen. Darum geht es. Es geht nicht um ein Durchgehen, sondern hineingehen, sagt er hier. Geht hinein durch das enge Tor. Aber ein Tor ist doch immer breit und eine Tür ist eng. Aber es ist nicht enge Tür, es ist ein enges Tor. Etwas, was eigentlich breit ist, für alle reicht. Genug Platz. Und doch empfinden wir es als sehr eng. Sehr eng. Denn breit und bequem ist der Weg, der in die ja, Zerstörung führt oder in den Verlust führt. Apoleia ist Verlust. Das, was verloren geht. Das, was kaputt geht. Das ist das Wort, das hier ist. Ja, manche übersetzen mit Verdammnis, aber es ist nicht das, was hier wirklich gemeint ist, sondern dass es kaputt geht, so wie das Haus, das zusammenbricht. Dieses Wort kommt nochmal vor am Ende von Matthäus, als die Maria eine ganz wertvolle Flasche kaputt macht, eine Alabasterflasche. Und in dieser Flasche war ein so wertvolles Öl, das war ein Jahresgehalt. Und dann tropft sie dieses Öl über Jesus, über sein Haupt, salbt ihn. Und da sagt der Judas, warum diese Verschwendung, Zerstörung, das ist genau dasselbe Wort. Du hast alles kaputt gemacht, ist alles verloren, jetzt ist es futsch. Das ist, was Jesus sagt. Es gibt einen breiten Weg, es gibt einen bequemen Weg, es gibt einen einfachen Weg, aber er führt nicht ins Leben, er führt dahin, dass du verlieren wirst. Du wirst verlieren. Verlust. Und dann sagt Jesus nochmal so als Ausruf, wie eng, wie beengend ist doch das Tor und der Weg, der in das Leben führt. Das Wort hier ist für Drangsal, Schwierigkeiten, Druck. Und Jesus sagt, der Weg in das Leben, ich habe euch das Leben vorgelegt und ich möchte, dass ihr in das Leben hineingeht, jetzt und auch in Zukunft. Ich möchte, dass ihr in mein Reich geht. Aber es ist ein schwieriger Weg, es ist ein bedrängter Weg, es ist ein enges Tor. Es ist machbar, aber wow, was für ein enges Tor. Was für ein Weg voller Schwierigkeiten, voller Bedrängnisse. Mühselig. Wieso ist das ein Wegweiser? Weil Jesus damit sagt, erschreckt nicht, wenn es schwierig wird. Es gehört dazu. Es ist kein leichter Weg. Es ist ein Weg durch Schwierigkeiten. Wir machen oft den Fehler und setzen ein problemloses Leben mit einem gesegneten Leben gleich. Und sagen, ja, der hat keine Schwierigkeiten, alles läuft super, alles bestens, gesegnet. Und der durch tiefste Tiefen geht, Verluste, durch Not, da sagen wir, oh, der hat bestimmt was, da läuft bestimmt was falsch. Mit dem ist Gott bestimmt nicht. Nein. Jesus sagt zu Anfang, hier ist ein Wegweiser, behalte den im Auge, erschrick nicht, wenn es schwierig wird. Wir haben so ein Lied gesungen, ich folge deiner Stimme hinaus aufs Meer in der dort ins Ungewisse, ne? Näher zu dir. Ja, aber meine Lieben, hinaus aufs Meer, da ist dunkel. Da sind die Wellen. Und da schlagen Wellen in dein Boot hinein, voller Angst, voller Panik manchmal, voller Schrecken, voller Hoffnungslosigkeit, voller Druck und Verzweiflung. Und da kommen Situationen, wo man vielleicht am Leben verzweifelt, wo man nicht mehr leben will, wo man Gott nicht mehr versteht, wo man meint, ich gehe unter, ich kann nicht mehr, wo ist Gott? So ist das. Hab keine Angst. Die Jünger, das werden wir hören, wenn wir nach Kapitel 8 kommen, wenn wir das schaffen mal, die wollten Jesus nachfolgen und sagen, ja, wir sind bereit, wir folgen, egal wohin. Und Jesus, pass mal auf. Und dann fahren sie auf das Meer, also auf den See Genezareth, einmal rüber. Es waren nur etwa 15 Kilometer oder bis 20, wenn man schräg runterfuhr, von Norden nach Südosten. So, und da kam ein Sturm, da kamen Wellen und Jesus schläft. Und die Jünger kriegen Panik. Am Ende wecken sie ihn auf. Herr, wir gehen unter. Und Jesus sagt, wie, habt ihr keinen Glauben? Glaubt ihr nicht? Was ist los? Na, Jesus ist nicht zynisch, aber es kommt in diesen Phasen auf Glauben an. Und deshalb sagt Jesus das gleich von Anfang an. Meine Lieben, es ist ein schwieriger Weg. Und er kann ab und zu mal richtig brutal schwer werden. Sehr schwierig. Die erste Missionsreise von Paulus, die führt in verschiedene Städte, ja, Derbe, Lystra, Antiochien, Pisidien und so weiter, da ziehen sie da rum. Leute bekehren sich, aber es gibt eine Menge Trouble. Das könnt ihr alles nachlesen, Apostelgeschichte, Kapitel 14. So, und dann drehen sie wieder um, besuchen nochmal die ganzen Städte, setzen Älteste ein und dann sprechen sie den Jüngern gut zu, sie machen ihnen Mut, sie ermahnen sie, bleibt fest am Glauben und sagen ihnen eins, wir müssen durch viele Probleme ins Reich Gottes hineingehen. Das ist Kapitel 14, Vers 22. Also ein Ding, ne? Sehr, sehr ermutigend. Ja? Die ersten Jünger da, erste Missionsreise, und dann kommt er und sagt, ja Leute, es geht durch viele Schwierigkeiten. Macht euch keine Illusionen. Und das ist, was Jesus hier sagt. Aber es ist ein Wegweiser, es ist ein wichtiger Wegweiser, weil wir oft dieses Problem haben, dass wir denken, wenn du in Schwierigkeiten gerätst, wenn es nicht glatt läuft, wenn so viel schief läuft, wenn es dunkel wird, wenn die Wellen ins Boot schlagen, wenn Verluste sind, wenn die Sünde dich überrennen will, wenn der Teufel dich bedroht, ja, dann ist Gott gegen mich. Das denken wir. Ja. Dann kommt er nämlich und sagt, ja, siehst du, siehst du, Gott hat dich verlassen. Gott will dich nicht. Siehst du? Siehst du? Siehst du? Und Jesus hat es doch gesagt. Leute, es ist ein beschwerlicher Weg. Und er ist übel eng manchmal. Manchmal wird es richtig eng. Bedrängnis. So, und dann gibt es einen zweiten Wegweiser. Ihr müsst euch hüten vor den falschen Propheten. Das ist die zweite große Problematik, die Jesus hier anspricht, auf dem Weg, sein Wort zu tun, auf dem Weg ins Leben, auf dem Weg in sein Reich, damit wir unser Erbe antreten können. Hütet euch vor den falschen Propheten. Was sind Propheten? Das sind Menschen, die im Namen Gottes reden. Und da sagt Jesus, hütet euch, passt auf, Achtung. Sie kommen zu euch. Nee, die kommen nicht zu uns. Die kommen nur bei den Katholiken oder bei denen oder denen. Nein, die kommen zu euch, sagt Jesus. Nee, die kommen, die sind früher gekommen. Nein, die kommen. Die kommen. Macht euch keine Illusionen, sie kommen. Sie kommen in Schafskleidern. Das heißt, harmlos. Nee, die tun doch nichts. Die sehen ganz normal aus. Ganz fromm. Das sind nicht unbedingt Menschen, die bewusst Böses tun. Aber der Teufel ist raffiniert. Und am liebsten benutzt er Menschen, die wirklich Jesus folgen wollen und verdreht ihnen den Kopf, bringt sie auf falsche Spuren. Genau wie er das mit Jesus versucht hat. Matthäus Kapitel 4, die Versuchung in der Wüste. Was hat er gemacht? Er wollte Jesus reinlegen. Mit dem Wort Gottes wollte er ihn reinlegen. Mit dem Superglauben und allen möglichen solchen Sachen. Sie kommen in Schafskleidern zu euch. Also, guckt nicht auf das Äußere. Denn inwendig sind sie reißende Wölfe. Was macht der Wolf? Der tötet, er verletzt, er bringt um, er macht kaputt. So, das ist zunächst mal etwas, was uns Angst macht. Ist ja auch wahr, ne? Wie kann ich denn einen Wolf erkennen, wenn der im Schafskleid kommt, wenn er verkleidet ist und die Verkleidung ist gut? Ist perfekt, da muss man, die erkennst du nicht sofort. Das merkst du zum Beispiel, wenn du die Versuchung Jesu liest, da erkennst du nicht sofort, wo ist denn jetzt der Haken an dem Ganzen? Das klingt gar nicht immer schlecht. So, und da sagt Jesus, ihr müsst auf die Früchte achten. Das müssen wir uns ein bisschen angucken. Und das führt Jesus etwas weiter aus, weil das so wichtig ist. So, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. Wegweisung Nummer 2. Es werden falsche Propheten kommen, macht euch keine Illusion. Passt auf, seid wachsam, aber achtet auf die Früchte. Wenn du auf die Früchte achtest, wirst du es erkennen können. Erntet man etwa Trauben von Dornen oder Feigen von Disteln? Nein. Jeder Baum bringt die Früchte, die zu ihm gehören. Das ist so. Es kommt von innen heraus. Von innen heraus kommen die Früchte. So, deshalb, jeder gute Baum bringt gute Früchte und jeder faule Baum bringt böse Früchte. Ein guter Baum kann keine bösen Früchte bringen. Noch ein fauler Baum gute Früchte. Aber jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, der wird abgehauen, verbrannt. Also, nochmal zusammengefasst, das heißt, an ihren Früchten werdet ihr sie erkennen. So, da müssen wir jetzt ein bisschen drüber sprechen, mit den Früchten. Was ist das mit den Früchten? Worauf muss man denn achten und was sind falsche Früchte? Ja, so ein Weihnachtsbaum, der hat ja keine Äpfel. Aber da kann man trotzdem so künstliche Äpfel dranhängen. Ne? Sieht gut aus, aber sieht nur so aus, nicht echt. So, also, auf welche Früchte müssen wir achten? Galater, hatten wir heute Morgen schon, Kapitel 5. Es geht dort um den Geist Gottes. Der Vers, den Johann hatte, der Vers 25. So, wenn ihr schon durch den Geist lebt, und wir leben durch den Geist, das Leben, das wir haben, das ist geistliches Leben, dann lernt auch in Einklang mit diesem Geist euer Leben zu führen, in Übereinstimmung. Das ist ein ganz ungewöhnliches Wort dort. So im selben Rhythmus, also der Geist Gottes führt. Ja, das, was die Olga gesungen hat, dass der Geist Gottes mich erfüllt, dass er mir hilft zu verstehen, dass ich mich von ihm leiten lasse. Was macht denn der Geist Gottes? Übrigens noch etwas vielleicht vorweg. Apostelgeschichte 2 und Apostelgeschichte 4. Apostelgeschichte 2 ist, was Johann uns erklärt hat. Sie wurden vom Geist Gottes erfüllt. Pfingsten. So, 2 Kapitel weiter, da sind diese Menschen, die den Geist Gottes haben, und die haben richtig Trouble gehabt. Ja? Die ersten wurden verhaftet, verhört, geschlagen, alle kriegten Angst. Die Gemeinde kommt zusammen und sie beten, Herr, du siehst, wie sie toben, und das hat schon David gesagt, aber du siehst, ihr toben, bitte. Vater im Himmel, gib uns Mut. Gib Mut, dein Wort zu reden und bitte strecke deine Hand aus. Das Wunder geschehen, das Zeichen geschehen, das Heilung geschehen, dass du zeigst, du bist Gott. Und dann, also dann bebte der Ort. Und was passiert dann? Die, die den Geist Gottes hatten, wurden nochmal vom Geist Gottes umso mehr erfüllt und redeten das Wort ohne Furcht, mutig. Wir brauchen, dass der Geist Gottes immer wieder an uns wirkt, uns immer mehr erfüllt, uns stärkt, uns Mut macht, uns Wegweisung gibt. Und da ist etwas, was der Geist Gottes hervorbringt, und das sind bestimmte Früchte. Und ich lese mal diese Früchte vor. Das ist der Vers 22 in Kapitel 5, Galater. So, was ist die Frucht des Geistes? Liebe. Liebe. Falsche Propheten, schaut es euch an, ist da Liebe, Freude, Freude, Friede, eine Frucht, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, das ist auch Wahrhaftigkeit. Geduld. Hatte ich schon. Sanftmut. Selbstbeherrschung. Das sind Früchte des Geistes Gottes. Und wenn wir ein bisschen länger uns Menschen anschauen, die wie sie sagen, im Geist Gottes reden. Also es kann eine Predigt sein, das können auch andere prophetische Beiträge sein, es gibt sowas. Aber schaut auf die Früchte. Ich habe den großen Fehler gemacht, muss ich zu meiner eigenen Schande sagen, und es kostet mich immer noch sehr, sehr viel. Ich habe nicht geglaubt, dass tatsächlich Wölfe im Schafspelz kommen. Ich habe gedacht, auch bei mir doch nicht. Ich habe doch Bibelschule gemacht. Ich habe doch ein Theologiestudium gemacht. Passiert mir doch nicht. Nee, ich weiß Bescheid. Und da bin ich an so einen falschen Propheten geraten. Der sprach immer im Namen Gottes. Oh, der wusste mal alles. Gott hat ihm gezeigt. Hätte ich auf diese Früchte geachtet, ich hätte es wissen können. Ich hätte es sehen können. Ich hätte mir so viel erspart und meiner Familie. Ich habe die Warnung nicht ernst genommen. Ich sag's euch. Nehmt's ernst. Und es ist nicht nur etwas, was dem Pastor angeht, dass der da aufpassen muss. Nein, Jesus spricht zu seinen Nachfolgern. Das sind die Früchte. Achtet darauf. Liebe, Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Keuschheit. Und wisst ihr, manchmal muss man nur auf die Worte achten, die Menschen reden. In Kapitel 12 Matthäus spricht Jesus auch einmal von dieser Problematik und da hat er damit den Pharisäern zu tun. Die hatten gerade was gesagt. Das waren ja Spezialisten im Wort Gottes, ne? Aber die hatten was gesagt, das war so schlimm. Das war so schlimm. Weil sie sagten, Jesus, was du tust, das sehen wir ja, aber du tust das in der Macht des Satans. Und da sagt Jesus, wir zapfen jetzt ab. Und dann hört, was er sagt. Es geht um Lästerung. Lästerung gegen den Geist Gottes. Also das werde ich euch nicht vergeben. Das war zu viel. Kapitel 12, Vers 33, was man später nachlesen will. Nehmt an, ein Baum ist gut, so wird auch seine Frucht gut sein. Da ist das wieder. Ne? So, oder nehmt an, ein Baum ist faul, wird auch seine Frucht faul sein. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Sagt Jesus nochmal dasselbe. Ja? Hier hat er es mit falschen Propheten zu tun. Ja? Als Schafe liefen sie herum, aber inwendig waren sie reißende Wölfe und zerstörten das Leben der Menschen. Sie luden ihnen Lasten auf und waren nicht bereit, sie mit dem eigenen kleinen Finger auch nur anzurühren. So, ihr Schlangenbrot, sagt er, wie könnt ihr Gutes reden, die ihr doch böse seid? Was das Herz voll ist, davon geht der Mund über. Ja, von innen kommt die Frucht. Das kann man nicht verbergen. Irgendwann kommt das raus. Achte auf die Worte. Achte darauf, wie reden Menschen? Was reden Menschen? In welcher Art reden sie? Ein guter Mensch bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens. Ein böser Mensch bringt Böses hervor aus seinem bösen Schatz. Ich sage euch aber, dass der Mensch Rechenschaft geben muss am Tag des Gerichts von jedem schlimmen Wort oder nichtsnutzen Wort, das er geredet hat. Aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt. Also achtet auf die Worte. Falsche Propheten erkennst du daran. Wir haben das übrigens auch in der Politik. Ja. Viele Christen sind sehr anfällig, dass sie Glaube und Politik vermischen und suchen oft so die starken Leute, die sehr moralisch auftreten. Moral. Viele Christen haben Hitler gewählt. Viele Christen wählen andere extreme Leute. Aber achtet mal auf deren Worte. Wie sprechen diese Menschen? Wie sprechen sie über Menschen, die nicht so denken wie sie? Abfällig? Hart? Barsch? Verächtlich? Achten wir mal darauf. Da haben wir einen guten Wegweiser. Also, hütet euch, falsche Propheten kommen. Keine Angst. Aber bitte schaltet euren Kopf ein, achtet auf die Worte. Achtet auf die Früchte. Vergleicht sie mit dem, was ich euch gesagt habe, wie der Geist Gottes führt. So, jetzt noch etwas. Und da geht es um diese Scheinfrüchte. Denn die Sache ist noch nicht fertig mit den falschen Propheten. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, Ja, danke schön. Der wird in das Königreich des Himmels kommen. Also achtet nicht nur auf die Worte, sondern auf die Art, wie werden die Worte gesprochen. Was steht dahinter? Schön reden, die richtigen theologischen Worte reden, das ist es nicht. Sondern wer wird hineingehen in das Reich meines Vaters? Wer wird am Ende das Leben finden? Und in das Reich Gottes hineingehen heißt so viel wie das Leben finden. Kann ich jetzt nicht drauf eingehen, ist zu spät. So, viele werden an jenem Tag nämlich zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht in deinem Namen prophetisch geredet, geweissagt? Haben wir nicht in deinem Namen Dämonen ausgetrieben? Haben wir nicht in deinem Namen viele Wunder getan? Machttaten, Zeichen und Wunder. Viel reden, theologisch. Das ist es nicht, sagt Jesus. Auch falsche Propheten können Zeichen und Wunder tun. Auch falsche Propheten können eine gute Lehre bringen in vielen, vielen Streckenabschnitten. Auch falsche Propheten können ja, Zeichen des Geistes Gottes tun, aber achtet auf die Frucht. Da gibt es eine Stelle, 5. Mose Kapitel 13. So, da sagt Mose im Namen Gottes, da geht es um falsche Propheten. Erst sagt er, ich habe euch mein Wort gegeben und ich will euch prüfen, werdet ihr mein Wort halten? Werdet ihr tun, was ich euch sage? Denn es werden falsche Propheten auftreten. Und, sagt er dann, und was sie sagen, wird eintreffen. Und Zeichen und Wunder werden passieren. Aber dann werden sie euch wegführen von mir. Und da will ich euer Herz prüfen. Worauf schaut ihr? Schaut ihr auf Zeichen und Wunder? Lasst ihr euch beeindrucken von solchen Machttaten? Das ist sehr beeindruckend, was man da manchmal erleben kann. Ich weiß, wovon ich spreche. Es hat mir den Kopf verdreht, es hat mich lange verrückt gemacht. Ja, da guck doch, was da passiert, das muss doch der Geist Gottes sein. Es können eine ganze Menge spiritueller Dinge passieren, im Namen Gottes sogar. Aber achten wir auf eins, tun diese Menschen das, was Gott sagt? Oder nehmen Sie nur hier und da einzelne Dinge aus dem Wort Gottes, wie es Ihnen gerade passt. Und dann achten wir noch auf die anderen Früchte. Wie reden? Sehen wir die Freude Gottes? Sehen wir den Frieden? Sehen wir die Liebe? Sehen wir die Güte und die Sanftmut, die Bescheidenheit und all diese Dinge? Achten wir darauf. Aber dann kommen Sie, sagt Jesus. Gucken, was wir gemacht haben, sagt Jesus. Das ist nicht, worauf Jesus schaut. Ich werde Ihnen bezeugen. Ich werde Ihnen die Wahrheit sagen. Ich werde Ihnen sagen, wie es ist und was wirklich ist. Jesus lässt sich nicht davon beeindrucken. Er sagt, ihr müsst von mir weggehen. Und dann ein Ausdruck, Täter der Gesetzlosigkeit. Das sagt er so in besonderer Weise, da hat er gar kein Verb dabei. Also das stellt er, Täter der Gesetzlosigkeit. Ihr habt das Gesetz Gottes, die Gebote Gottes nicht gehalten. Ihr habt sich darüber hinweggesetzt. Weil ihr meintet, ihr seid so fromm, ihr steht über dem allen. Ihr habt Sondergenehmigung. Der Herr Trump, der wird ja auch wie so ein Messias gehandelt. Der setzt sich auch über alles hinweg. Der hat Sondergenehmigung. Und der falsche Prophet, der mich so lange reingelegt hat, hatte immer Sondergenehmigung. Gott hat ihm da eine besondere Genehmigung gegeben. Quatsch. Ihr müsst gehen. Also, das ist das mit den falschen Propheten. Ihr könnt sie erkennen, wir können sie erkennen. Machen wir uns keine Illusionen. Jesus möchte, dass wir in das Leben hineingehen. Er möchte, dass es gut wird. Er gibt uns diesen Weg weiter. Keine Angst, aber seid nicht dumm. Seid nicht dumm. Lasst euch warnen. So, und jetzt fasst Jesus noch einmal zusammen. Ganz zum Schluss. Jeder also, abschließend, Also, was folgt daraus? Jeder also, jeder, der hier sitzt und jeder, der seit 2000 Jahren diese Worte von mir hört, sagt Jesus, wer diese Worte von mir hört, welche Worte? Na, das, was er gerade geredet hat. Kapitel 5, 6, 7. Das ist eine Rede. Das ist ein Gesetzestext. Das ist die Wegweisung. Und dann noch diese beiden Ermahnungen am Schluss. Jeder, der das jetzt hört und weiß, zur Kenntnis nimmt, gut findet, schlecht findet, nein, jeder, der es hört und tut. Du kannst das 100-mal lesen, du kannst es auswendig lernen. Du kannst es nach rechts und links drehen, aber du musst es tun. Jeder, der es hört und tut, der wird einem klugen Menschen verglichen werden. Das wird sich noch zeigen. Heute magst du vielleicht dumm dastehen für manche in den Augen mancher Menschen, aber es wird am Ende so sein, das wird klar sein, das ist ein kluger Mensch, der sein Haus auf den Fels baut. So, jetzt kommt der Regen. Also jetzt kommt der Test. Und der Test wird kommen, der wird am Ende kommen. Jesus spricht immer wieder mal von einem Gericht, bevor sein Reich in sichtbare Herrlichkeit beginnt. So, jetzt kommt der Regen, jetzt steigt die Flut, jetzt kommt der Wind und der knallt auf das Haus, der rüttelt und rappelt und das Haus steht fest. Das bleibt stehen. Wow. Warum? Weil du nicht nur gehört hast, sondern du hast getan, was da steht. Es ist nicht zu schwer. Der Geist Gottes lebt in uns. Er ermahnt uns. Er hilft uns. Er stärkt uns. Er geht uns zur Seite. Wir haben vor einer Zeit das nochmal gehört. Ihr habt die Salbung in euch. Ja, 1. Johannesbrief. Das heißt, der Geist Gottes, Salbung, ist in euch. Er wird euch helfen. Achtet darauf. Vergleicht es mit meinem Wort. Tut, was ich sage. Schau da rein. Nimm das ernst und dann wird dein Haus stehen bleiben. Aber jeder, der diese Worte von mir hört und nicht tut, der wird einem dummen Menschen verglichen werden. Er ist dumm, einfach nur dumm, blöd. Denn er hat sein Haus auf Sand gebaut. Dann kommt der Regen, dann steigt die Flut, dann kommt der Sturm, dann rüttelt's und rappelt's und dann wird getestet. Und das Haus fällt zusammen. Und dann sagt Jesus noch was. Und dieser Zusammenbruch, der ist groß. Also das ist eine Katastrophe. Katastrophe. Das ist das, wo er meint Verlust. Ein Weg, der vielleicht breit war, der Schwierigkeiten immer schön vermieden hat, der gelernt hatte, sich immer schön abzusichern, alles unter Kontrolle zu halten, ein gutes Bild zu machen, ohne Schwierigkeiten durchs Leben zu kommen, immer so ein Vorzeigechrist. Aber das kann auch am Ende übler Verlust sein. Und das ist das, was er hier sagt. Wenn dann der Test kommt, und der kommt, das hilft ja nichts, liebe Schüler. Wenn man sagt, das Schuljahr hat angefangen, ihr könnt jetzt so machen, wie ihr wollt, ihr braucht nicht lernen, ihr braucht nicht aufpassen, es läuft schon und am Ende, oh, es geht schon alles gut. Nein, Zeugnisse kommen, Versetzung kommt. Und ob du dann reingehst in die nächste Klasse oder nicht, das entscheidest du heute, es kommt. Machen wir also nicht die Augen zu. Ich bin froh und dankbar, Jesus, du zeigst uns den Weg. Und du gibst uns deinen Heiligen Geist. Herr, erfüll uns mit deinem Geist. Leite uns, schütze uns, mach uns Mut, behüte uns. Denn der Weg, wir wissen nicht, wie lang er ist, aber eins wissen wir, er ist nicht so einfach. Die Tür ist schmal. Die eigentlich breite Tür, die ist schmal. Da kommt es drauf an. Nehmen wir das ernst. Und Gott wird durch seinen Geist jedem von uns helfen, uns ermahnen, uns ermutigen, uns befähigen, seinen Weg zu gehen. Da kann man nur sagen, Halleluja, danke Herr. Aber nehmen wir es ernst, ja? So, Gott segne uns an diesem Tag und Gott sei Dank für seinen Geist. Amen.